Ich mag es, über Bibeltexte zu predigen, die ich selbst bis dahin nicht so kannte. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, obwohl das ein Text mitten aus einem Evangelium ist, habe ich den über 40 Jahre lang übersehen, überlesen. Ist er mir nie aufgefallen? Ist ja verständlich, oder? Ein Bibeltext über Reinheit und Reinheitsgebote im Judentum. Das macht zur Zeit Jesu natürlich sehr viel Sinn. Das macht für eine messianische Gemeinde in Israel vielleicht auch noch Sinn. Aber Dillenburg, Deutschland, 2015. Welche Relevanz soll das haben? Vielleicht habt ihr euch das eben gefragt beim Lesen. Ich habe so gemerkt, das war für mich so ein bisschen ein Grund, immer über diesen Text so ein wenig hinwegzugehen. Als ich mich dann mal mit diesem Text auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, oh, das ist gar nicht so weit von mir weg. Sondern hat auf einmal sehr viel mit mir zu tun. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Entdeckungsreise in diesen Text hinein. Und vielleicht geht es euch ja am Ende auch wie mir, dass ihr merkt, wow, das hat ganz viel mit mir zu tun. Aber bevor ich direkt am Ende lande, fangen wir mal vorne an. Im Judentum zur Zeit Jesu gab es unglaublich viele Reinheitsgebote. Am bekanntesten für uns sind, denke ich, Reinheitsgebote rund um Speisen. Also welche Tiere darf man essen und welche nicht. Also Schweinefleisch, das wusste ich noch, das darf man nicht essen im Judentum. Ich habe mich nochmal schlau gemacht, man darf auch Kamel nicht essen. Habe ich noch nie probiert. Klippdachs, wusste ich gar nicht, was das ist. Hase, kenne ich, ist sehr lecker, wie gut, dass ich kein Jude bin. Und Schuppen- und flossenlose Wassertiere. Gut, machen wir es mal praktisch. Also ein Schnitzel sonntags mittags geht nicht. Es sei denn, es ist ein Kalbsschnitzel. Pizza Frutti al Mare beim Italiener. Ist nichts. Flossen- und schuppenlose Wassertiere. Wenn ihr gern zum Griechen geht, ich mag griechisches Essen sehr. Ich empfehle euch Stifado. Kaninchenrücken in Tomatensauce gegart. Wunderbar lecker. Gut, dass wir keine Juden sind. Dann würde das nicht gehen. Also das kennen wir noch. Das haben wir schon mal gehört oder gelesen. Andere Bereiche der Reinheit und Unreinheit sind uns eher unbekannter und fremder. Zum Beispiel gab es einen großen Bereich der Unreinheit, die den ganzen Bereich der Sexualität betrifft. Also eine Frau während der Monatsblutung war unrein. Nach dem Geschlechtsverkehr war man 24 Stunden unrein und ähnlich. Es gab Unreinheit in Bezug auf Hautkrankheiten und nicht nur auf ansteckende Hautkrankheiten wie Lepra oder ähnliches, also was so mit Aussatz bezeichnet ist. Hautkrankheiten aller Art machten unrein. Also heutzutage 80% aller Teenager mit Akne sind unrein für Juden. Und dann gab es natürlich noch viele Vorschriften in Bezug auf Waschungen und ähnliches. Also die Frage, wie wurde man denn diese Unreinheit wieder los im Alltag? Das ist der Hintergrund des Textes. Es gab bestimmte Waschungsregeln. Also auch mit Hautkrankheit, wenn du dich gewaschen hast, dann war das mal wieder eine Zeit lang okay und ähnliches. Alle diese Fragen rund um Reinheit und Unreinheit drehten sich um ein großes Thema, nämlich um den Tempel. Man sagte damals, Gott ist heilig. Das sagen wir heute auch noch. Die Schlussfolgerung ist, wenn Gott heilig ist, ist der Ort, wo Gott wohnt, im damaligen Verständnis, nämlich der Tempel, auch heilig. Die Frage nach Reinheit betrifft die Frage, wie muss ich als Mensch sein, damit ich zu Gott kommen darf, damit ich seiner Heiligkeit entspreche. Übertragen, wie muss ich als Mensch sein, damit ich in den Tempel gehen darf. Wenn der Tempel heilig ist, muss ich versuchen, rein zu sein, oder muss ich rein sein, nicht nur versuchen, damit ich überhaupt im Tempel sein darf. Wie schaffe ich es also, diese Reinheit... Ich habe nichts gemacht. Das sagen alle, ja. Darf ich wieder? Okay, danke. Wenn es jetzt in euren Ohren klingelt, das ist normal. Also die Frage, wie muss ich sein, um in den Tempel gehen zu dürfen? Bei diesen unglaublich vielen Regeln, die es damals gab, galt, dass die meisten Menschen die meiste Zeit ihres Lebens unrein waren. Reinheit, Unreinheit ist also keine Kategorie von, das ist böse oder das ist schlecht oder ähnliches und das ist gut. Es geht nur um die Frage, darf ich gerade in den Tempel gehen oder nicht? Die meisten Menschen waren die meiste Zeit ihres Lebens unrein und das hatte für den Alltag überhaupt keine Auswirkung. Das hatte nur Auswirkungen, wenn ich in den Tempel gehen wollte. Die Pharisäer zur Zeit Jesu, denn diese Geschichte spielt ja nicht in Jerusalem, wo der Tempel war, sondern in Galiläa, wo überhaupt kein Tempel ist. Die Pharisäer hatten einen sehr fromm anmutenden Ansatz. Die wollten nämlich diese Regeln auf das tägliche Leben übertragen. Mit der Fragestellung, nicht nur wie muss ich sein, um in den Tempel zu Gott kommen zu dürfen, sondern wie muss ich leben, damit ich jederzeit zu Gott kommen darf. Etwas moderner ausgedrückt, wie nehme ich meinen Glauben weg vom Tempel hin in den Alltag? Und jetzt sind wir, glaube ich, ganz dicht bei uns in unseren Gemeinden, oder? Wie nehme ich meinen Glauben in den Alltag hinein? Wie lebe ich im Alltag dem Glauben entsprechend? Wie lebe ich rein? Die Antwort für die Pharisäer lag nahe. Reinheit, Unreinheit, da gibt es doch das mit den Waschungen. Also übertragen wir diesen ganzen Bereich der Reinheit vom Tempel auf den Alltag. Nicht mehr, wie muss ich sein, um in den Tempel kommen zu dürfen, sondern wie muss ich leben, um rein zu sein. Das klingt unglaublich fromm, war es auch. Deshalb hatten die Pharisäer ein enormes Ansehen in der Bevölkerung. Viele Menschen haben versucht, genau das zu leben, auch in Galiläa zur damaligen Zeit. Man hat versucht, den Glauben in den Alltag hineinzunehmen. In unserem gesellschaftlichen Kontext ist so ein Reinheitskonzept eher fremd. Das kennen wir von Krankenhäusern. Ich war neulich bei einer Gemeinde, da gab's, die hatten nach dem Gottesdienst so ein Mittagessen mit Buffet. Da stand zum ersten Mal eine Handdesinfektion beim Buffet. Ich musste dann auch lachen, dachte auch, das hat das aber doch nichts mit Reinheit und Unreinheit zu tun. Es ging dann nur um eine Grippewelle in der Gemeinde. Und dann hat das wieder medizinische Konsequenzen. Aber Speisevorschriften in Bezug auf Gottesdienst, Regelungen bei Hautkrankheiten, hier in unseren Räumen eher weniger. Oder rituelle Waschungen vorm Abendmahl, habe ich auch noch nie gesehen. Also ist uns das eher fremd, so ein Konzept. Es begegnet uns eher an anderer Stelle. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was Halal ist. Wisst ihr, was Halal ist? Halal sind die muslimischen Reinheitsgebote in Bezug auf Speisen. Damit ein Moslem etwas essen darf, muss es Halal sein, rein sein. Und dann betrifft das bestimmte Tiere, die Art der Herstellung, der Art der Schlachtung und, und. Das begegnet uns inzwischen wieder. Geht mal bei Rewe oder so einkaufen, die haben Halal-Regale dort stehen. Es gibt ganze Geschäfte nur mit Halal-Speisen. Das gleiche im jüdischen Kontext würde Koscher heißen. Das findet man hier bei uns weniger, aber in Frankfurt ist ein Lebensmittelladen für koscher Speisen und in anderen Städten auch. Da begegnet uns das wieder, in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Aber ansonsten, ich habe auch ein bisschen nachdenken müssen. Und dann habe ich für mich gedacht, oh, eigentlich kennen wir das auch als Gemeinden. Denn wir haben eigene Reinheitsregeln. Wir sind großartig darin, eigene Regeln zu definieren, wie Menschen sein müssen, damit sie zu Gott kommen dürfen. Korrigiere. Wie Menschen sein müssen, damit sie in den Tempel kommen dürfen. Korrigiere wieder. Wie Menschen sein müssen, damit sie in den Gottesdienst kommen dürfen. Auch jetzt mag jemand sagen, kommen darf doch jeder. Klar, aber wie müssen sie sein, wenn sie bleiben wollen? Wenn sie fest zu uns gehören wollen. Und plötzlich haben wir nämlich Regeln. Und ich plaudere nur mal ein bisschen aus dem, was mir in den letzten Jahren so begegnet ist. Ich wohne ja nun schon ein paar Jahre in der Gegend, ich komme gebürtig von hier. Ich kenne so einiges. Ich war in Bayern eine Zeit lang, da habe ich das Gleiche erlebt. Ich war in Hamburg eine Zeit lang als Pastor, da habe ich auch das Gleiche erlebt. Und egal wo ich war, die häufigste Reinheitsregel, die mir in Bezug auf den Sonntagmorgen-Gottesdienst begegnet ist, war die Frage nach der Kleidung. Klar, wir sagen nicht rein, wir sagen angemessen. Sonntagskleidung. So kleidet man sich sonntags eben. Ich habe das mal getestet in einer Gemeinde. Da habe ich gepredigt zum Thema, ihr sollt nicht richten. Und ich hatte mir überlegt, wie mache ich dieses Thema praktisch. Und habe in den Tiefen meines Kleiderschrankes gekramt und hatte eine Comic-Krawatte aus den 1990ern gefunden. Die waren damals topmodern, geht heute überhaupt nicht mehr. Und habe diese Comic-Krawatte angezogen, war ein wenig früher da, habe darauf geachtet, dass ich wirklich fast jeden persönlich begrüße. Die Blicke waren interessant. Erst in die Augen, dann wanderte der Blick runter und die Gesichtsausdrücke. Das ging von Belustigung, die komplette Bandbreite bis zu breitem Entsetzen. Und ich glaube, bei manchen auch Mitleid gesehen zu haben. Das war also nicht angemessen. Ich habe das in Hamburg mal erlebt, im Gottesdienst. Das war eine Zeit, da waren diese zerrissenen Jeans unglaublich in, gerade bei Jugendlichen.
immer noch, nicht mehr so wie damals. Und nach dem Gottesdienst kam ein Mann auf mich zu, der war Mitte 30. Der sprach mich an und sagte, ich war Jugendpastor dort, du musst mit deinen Jugendlichen reden, so dürfen die nicht in den Gottesdienst kommen. Und ich fragte, warum dürfen die nicht mit diesen Hosen in den Gottesdienst kommen? Und jetzt achtet auf seine Begründung, ich zitiere wörtlich. Weil Gott heilig ist, ist der Gottesdienst ein heiliger Ort, wo man sich heilig kleiden muss. Ich habe gedacht, ich stehe im Judentum zur Zeit Jesu. Ich habe natürlich nicht mit den Jugendlichen gesprochen, sondern mit ihm über seine Vorstellung. Ich habe zunächst gefragt, was heilige Kleidung ist. Das war natürlich sein Anzug. Dann habe ich tiefer gebohrt, dann ging es um den Preis der Klamotten. Ich habe vermieden, ihm mitzuteilen, dass die Designer-Jeans der Jugendlichen mehr kostet als ein Anzug. Das war nämlich die falsche Kategorie. Ich wusste, wo er seine Anzüge kaufte. Er war sehr sparsam an dieser Stelle. Aber ich mache, ohne Witz, ich mache das sonntags morgens. Ich kenne meine Einschränkungen in Bezug auf mein Farbempfinden. Viele kennen das inzwischen. Ist das Kleid blau, schwarz oder weiß, gold? Ihr mögt diese Frage jeder für sich beantworten, wenn ihr das gesehen habt im Internet. Da wurde das ja offensichtlich, dass Menschen Farbe unterschiedlich wahrnehmen. Ich wusste schon immer, dass ich Farben nicht gut wahrnehme. Sonntags morgens nehme ich mir Klamotten aus dem Schrank und dann rufe ich meine Frau. Und dann sage ich, geht das oder geht das nicht? Und manchmal sagt die ja und viel häufiger sagt die nein. Und dann wird da anders kombiniert. Heute Morgen hat sie ja gesagt, ich war ganz stolz auf mich. Aber ich habe anscheinend doch auch bestimmte Vorstellungen. Oder meine Frau hat bestimmte Vorstellungen. Was ist angemessen, was ist nicht angemessen. Und spätestens, wenn ihr Teenagerkinder habt oder hattet, dann wisst ihr, wovon ich rede. Bei der Wahl der Sonntagskleidung. Wenn ich meinen 12-Jährigen sonntags seine Klamotten selbst zusammensuchen lasse, nimmt er seine Lieblingsjeans, das ist nämlich die, die er am Tag vorher beim Fußballspielen anhatte. Und dann sage auch ich, ja, das muss nicht unbedingt sein im Gottesdienst. Also wir haben da Einschränkungen. Oder ein ganz anderes Beispiel, Sprache. Wie darf oder muss man reden bei uns im Gottesdienst? Darf man mit Gott wirklich so reden, wie man im Alltag redet? Darf man im Gottesdienst so reden, wie man im Alltag redet? Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem Professor für Homiletik, das ist Predigtlehre, die wir mal geführt haben mit einigen Kollegen. Und da ging es um die Frage, ob man Schokolade sagen darf im Gottesdienst. Nein, natürlich nicht Schokolade. Darf man das sagen? Darf man Vulgärsprache im Gottesdienst verwenden? Die einhellige Meinung war natürlich nein. Also haben wir Einschränkungen. Oder darf man mit Gott reden, wie man im Alltag redet? Ich habe mal in einem Jugendkreis erzählt, dass ich sehr gerne beim Autofahren bete. Weil ich da alleine bin, da hört mich niemand. Da kann ich auch mal richtig laut mit ihm schimpfen, wenn mir was nicht passt. Da kam ein Jugendlicher hin, der zu mir sagte, so darfst du nicht mit Gott reden. Du darfst ihn nicht schimpfen. Und ich sage, warum nicht? Nein, sagt er, so redet man nicht mit Gott. Ich habe ihm dann gesagt, lies mal ein paar Psalmen, wie die mit Gott reden. Da ging es alles, was ich sage, völlig harmlos. Und das sind alttestamentliche Gebete. Also im Alten Testament hatten die Menschen keine Probleme, mit Gott auch hart zur Sache zu gehen. Ich finde das sehr spannend. Und meistens pellt er recht hinterher. Und ich muss mich korrigieren. Aber es tut mir gut, es auszusprechen. Wir benutzen oft eine bestimmte Gebetssprache. Es gibt Formulierungen, die gibt es nur in christlichen Gebeten, die gibt es sonst im Deutschen gar nicht. Ich habe zu meiner Frau noch nie gesagt, hab Dank. Hab Dank. Im Gebet tun wir das irgendwie ständig, oder? Warum? Wir hatten einen Missionseinsatz in Norddeutschland. Tobi, du warst damals mit. Nein, ich weiß nicht, wo es war. Das war sehr spannend, eine kleine Gemeinde, ich glaube so 17 Mitglieder waren das damals und in diesen 14 Tagen Zeltmission kamen 13 oder 14 Menschen zum Glauben, also Gemeindewachstum um 80%. Rechnen das mal hoch auf hier. Ich telefonierte 3 Wochen später mit dem Pastor dort, um zu fragen, wie es war, wie der Glaubensgrundkurs läuft und er war total begeistert und sagte, wir haben 20 Menschen im Glaubensgrundkurs, die jetzt zur Gemeinde dazukommen. Jetzt waren wir plötzlich bei Gemeindewachstum von über 100% innerhalb von 14 Tagen. Ich war total begeistert am Telefon und ich hörte das an seiner Stimmlage, dass er meine Begeisterung nicht ganz teilte. Und ich fragte, was ist los? Und er sagte, ich habe gerade ein Problem. Wir haben jetzt gesprochen im Glaubensgrundkurs über das Thema Gebet und jetzt kommen die in die Gebetsstunde. Und sag ich, das ist doch schön, ja, sagt er. Aber die älteren Gemeindegeschwister reagieren ein wenig allergisch. Die sagen inzwischen laut, wie reden die denn im Gebet? Die sollen erst richtig beten lernen, bevor die zu uns kommen. Und er sagte, jetzt kann ich die Tage doch an der Hand abzählen, wann sie nicht mehr kommen.
Ich habe bewusst ein Beispiel von weiter weg gewählt. Tut hier nicht ganz so weh. Jeder mag so sich selbst übertragen auf uns.
Oder ein völlig anderes Beispiel. Körperhaltungen in der Anbetungszeit. Ich habe mich heute Morgen umgeschaut. Hier ist die Standardantwort sitzen bleiben. In anderen Gemeinden ist die Standardantwort aufstehen. Wehe, du bleibst sitzen. Das mag ja noch eine Sache sein, aufstehen oder sitzen, aber tanzen? Wer schon mal im Satt war, kennt das vielleicht von meinen Jugendlichen. Fahnen schwenken? Ist das okay für uns? Ist das nicht? Darf das sein oder würden wir regeln an dieser Stelle? Also in Hamburg passt aber, wir hatten einen sehr schnellen Ordnungsdienst. Sobald da etwas außerhalb der Reihe lief, war der Ordnungsdienst sofort da. Und alle meine Versuche, das einzustellen, blieben fruchtlos in diesen Jahren, in denen ich da war. Es war also wer da aufstand, wenn er nicht aufstehen sollte, war sofort der Ordnungsdienst und sagt, bitte entsetzen. Ihr lacht. Ich fand das nicht lustig. Also halten wir fest, ich muss jetzt nicht noch mehr Beispiele erzählen, so viel Zeit haben wir gar nicht. Wir haben unsere eigenen Reinheitsregeln. Wir haben Regeln, mit denen wir festlegen, wie jemand sein sollte, wenn er bei uns bleiben möchte. Und das sind unausgesprochene Regeln in der Regel. Und wenn die übertreten werden, dann gehen wir meist nicht hin und sprechen es an, sondern wir bleiben im nonverbalen Bereich. Blicke, Körperhaltungen, Gesten oder ganz blieb bei uns Getratsche hintenrum. Ich war neulich auf einem Konzert und war hinterher erschrocken über mich selbst. Neben mir saß ein Ehepaar, das ich nicht kannte, und die Frau ging sehr mit der Musik und schlug den Takt auf den Beinen ihres Mannes. Nun hatte das, was ich schlug, mit einem Takt, mit einem Rhythmus nichts zu tun. Abgesehen von der Härte, mit der sie schlug, tat ihr Mann mir auch aufgrund des nicht von Rhythmuses leid. Und ich schaute rüber zu ihr auf ihre Hand. Völlig unbewusst. Und sie muss es wahrgenommen haben. Sie hörte augenblicklich auf. Und hat das ganze Konzert über ihren Mann nicht aufs Bein geschlagen, auch nicht auf ihr eigenes. Ich war erschrocken über mich selbst und habe gedacht, Boris, was kannst du in einen einzigen Blick reinlegen? Dass diese Frau sofort aufhört. Versteht mich richtig, ich war nicht stolz auf mich. Ich war erschrocken. Was die wohl in meinem Blick gesehen hatte. Wir leben mitten im Text drin. Der Text ist nicht weit weg. Der ist mitten hier bei uns, in unseren Gemeinden. Wir kennen das Prinzip der Reinheit. In diesem Kontext heilig, nicht heilig, wer darf da sein, wer darf bleiben. Und wir haben unsere eigenen Definitionen. Und weil wir mittendrin sind, betrifft uns, glaube ich, auch die Antwort, die Jesus gibt. Und es gibt zwei Antworten. Der Bruch in der Lesung eben, war genau zwischen den zwei Antworten. Die erste Antwort geht an die Pharisäer, an die Frommen. Die zweite Antwort geht an die anderen Menschen, die dabei stehen. Und die Frommen, ich glaube, das sind wir, oder? Deshalb trifft uns die erste Antwort auch. Und die ist hart. Die tut richtig weh. Weil er den Pharisäern eigentlich sagt, ihr mit euren Regeln, ihr seid doch selbst nicht besser. Bei anderen schaut ihr auf die Äußerlichkeiten. Und seid gleichzeitig in eurer eigenen Nachfolge völlig inkonsequent. Damals, Stichwort Korban. Das ist heute fremd, ich erkläre es kurz. Korban hieß, ich bin verpflichtet, meine Eltern im Alter zu versorgen. Es gab noch keine Rentenversicherung. Die bekommen ihr Auskommen von mir als Kind. Gleichzeitig bin ich verpflichtet, den Zehnten in den Tempel zu geben. Und jetzt gab es einen ganz cleveren Trick, der nannte sich Korban. Ich kann das Geld, was ich meinen Eltern zukommen lassen muss, für Korban erklären. Heißt, dieses Geld gehört ab jetzt dem Tempel. Gott ist wichtiger als meine Eltern. Ganz klar. Das Geld gehört jetzt dem Tempel. Also müssen meine Eltern schauen, wie sie klarkommen. Das Geld spende ich jetzt. Das Schöne an der Sache ist, die Summe, die ich da spende, Korban, darf ich von meinem Zehnten abziehen. Eine alttestamentliche Form der Steuerhinterziehung. Mehr ist das nicht. Das ist ein Trick, damit ich weniger zahlen muss. Zu Lasten meiner Eltern. Und Jesus sagt, Moment mal, das hat doch mit dem, was Gott sagt, überhaupt nichts zu tun. Wir haben heute auch Inkonsequenzen in unserem Glaubensleben. Da, wo wir von anderen bestimmte Äußerlichkeiten fordern, sind wir gleichzeitig inkonsequent. Und jetzt zitiere ich nur Sätze, die mir so gesagt worden sind in den Gesprächen. Ich konstruiere nichts. Die paar kopierten MP3 tun doch niemandem weh. Steuertricksereien, das macht doch jeder. Geiz ist geil, warum soll ich den Zehnten geben? Ich kann doch nicht jede Software kaufen, die ich nur ab und zu mal benutze. Jeder nimmt doch hin und wieder mal eine Kleinigkeit aus der Firma mit nach Hause. Du kennst meine Nachbarn nicht, mit denen kann man auch als Christ nicht in Frieden leben. Und mein Lieblingszitat, wir lästern doch nicht. Wir äußern uns nur gegenseitig unsere ernst gemeinten Sorgen über unsere Mitmenschen. Und so weiter und so weiter. Also machen wir uns nichts vor. Ich glaube, jeder von uns kann den kleinen Pharisäer in sich selbst wiederfinden. Wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, ehrlich sind in unser eigenes Leben, müssen wir sagen, ja, Jesus, du hast mich erwischt. Das betrifft mich. Und deshalb gilt uns auch die zweite Antwort Jesu. Er sagt, wir legen zwar äußere Kriterien fest für Reinheit und Unreinheit, aber in Gottes Augen ist Reinheit und Unreinheit keine äußere Kategorie, sondern eine innerliche. Unreinheit hat ihren Platz nicht bei Essen, Kleidung und Waschungen, sondern Unreinheit hat ihren Platz in unserem Herzen, sagt Jesus. Und wie wir eben schon gesehen haben, da muss sich niemand von uns was schönreden. Paulus bringt das ja mal auf den Punkt in Römer 3. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist das Fazit des Paulus. In einer anderen Sprache für die Römer das ausdrückt, was er im Judentum sagen würde, alle sind sie unrein. Innerlich. Alle. Was uns hindert, zu Gott zu kommen, sind keine äußeren Dinge. Das kommt aus uns selbst heraus. Das steckt tief in uns drin. Und jetzt stecken wir im Dilemma. Wenn Reinheit, Unreinheit die Frage klärt, wie ich zu Gott kommen kann oder ob ich zu Gott kommen kann, und jeder unrein ist, heißt das im Umkehrschluss, niemand kann zu Gott kommen, weil alle unrein sind. Und ich glaube, spätestens hier merken wir, dass wir mit diesem Text mittendrin im Evangelium sind. Denn das ist die Kernfrage des Evangeliums. Wie kann ein Mensch zu Gott kommen? In unserem Kontext formuliert, mit seiner Schuld. Im jüdischen Kontext formuliert, mit seiner Unreinheit, die er mit sich herumschleppt. In den Worten Jesu formuliert, mit dem, was in uns drin ist. Wie kann dann noch ein Mensch zu Gott kommen? Und die Antwort ist eigentlich gar nicht. Aber wo es ein eigentlich gibt, gibt es immer auch ein uneigentlich. Und die Wahrheit liegt immer auf der uneigentlichen Seite, nie auf der eigentlichen Seite. Eine meiner Lieblingsfragen in der Seelsorge ist, wenn jemand das Wort eigentlich benutzt, immer zu fragen, was ist uneigentlich? Lass uns darüber reden. Eigentlich wollte ich das tun. Heißt ja immer, ich habe es nicht getan. Zum Beispiel. Eigentlich kann keiner zu Gott kommen. Uneigentlich spricht Jesus die Antwort zwar nicht aus, aber sie ist mitten im Text. In seiner Person. Er muss es nicht aussprechen, weil er da ist. Paulus formuliert ja, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und dann geht es weiter. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die sie durch die Zugehörigkeit zu Jesus Christus erfahren haben. Durch dessen Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Eigentlich kann niemand zu Gott kommen. Uneigentlich macht Jesus uns rein. Zu Gott kommen wir nur, weil Jesus uns das schenkt, dass wir zu Gott kommen dürfen. Weil Jesus uns das schenkt, was wir aus uns heraus nicht sein dürfen. Und jetzt sind wir wirklich mittendrin im Evangelium. Die Frage, wie wir mit Gott ins Reine kommen, wird nicht über Sprache, Essen, Kleidung, Waschung oder irgendeine andere Tätigkeit oder Handlung gelöst. Die Frage, wie wir mit Gott ins Reine kommen, wird nur am Kreuz gelöst. Durch Jesus selbst. Da können wir nichts dazu tun. Da können wir nichts dazu tun von unserer Seite. Was wäre denn das auch für eine Gewichtung? Wenn wir jetzt sagen würden, doch, um wirklich mit Gott ins Reine kommen zu müssen, brauchst du Jesus und angemessene Sonntagskleidung und eine angemessene Sprache. Welche Bedeutung bekäme denn alles das, was nach dem Und dann steht? Wir würden es mit dem Sohn Gottes gleichsetzen. Das ist uns jetzt klar, wenn wir es aussprechen, dass es keinen Sinn ergibt. Warum tun wir es dann trotzdem manchmal? Warum bauen wir doch wieder uns auf, wo Gott keiner aufbaut? Jesus empfängt uns alle mit offenen Armen, egal wo wir herkommen, egal wie wir aussehen, egal wie wir reden, egal wie viel Geld wir haben, egal welche Hautfarbe wir haben, egal wie es in unserem Herzen aussieht. Er empfängt uns mit offenen Armen. Nochmal, egal wie es in unseren Herzen aussieht. Jesus sagt doch nicht, ich weiß, wie es in deinem Herzen aussieht und ich sterbe trotzdem. Er sagt, ich weiß, wie es in deinem Herzen aussieht und ich sterbe genau deswegen, weil ich das kenne, weil ich weiß, dass du alleine nicht mit Gott ins Reine kommst. Dafür bin ich da. Ich mach dich rein. So sieht Jesus uns. Der weiß, wie es in unserem Herzen aussieht und er sagt, das trennt dich auch nicht mehr von Gott, weil ich dich rein mache. Weil du heilig bist durch mich. Wir sind rein. Wir sind heilig. Du bist heilig. Ich weiß nicht, ob du dich gerade so fühlst. Ich fühle mich meistens nicht unbedingt heilig. Aber in Gottes Augen sind wir heilig. Ich finde das unglaublich spannend, wie Paulus seine Briefe beginnt, wie er die Christen anredet in den Orten. Und immer wieder steht da, ihr Heiligen, ihr Geliebten. Korintherbrief beginnt so, ihr Heiligen im Herrn. Und was machen die alles in der Gemeinde? Was läuft da alles schief in dieser Gemeinde in Korinth? Und trotzdem sind sie heilig. Egal wie es in unserem Herzen aussieht. Heilig sind wir nicht aus uns. Heilig und rein sind wir nur durch ihn. Weil er uns heiligt und reinmachen.